1 live. Reportage.
Ich finde, man sollte sich einfach von diesem Klischee-Denken verabschieden, was mit dem Erotik und auch gerade mit dem Porno-Bereich verbunden ist, dass das alles Frauen sind, die sehr verzweifelt waren und keine andere Wahl hatten oder dass da ein Mann im Hintergrund stand, der sie dazu gezwungen hat. Also bei mir ist das ja auch so, ich mache das alles selbstbestimmt. Also ich entscheide, was ich gerne machen möchte, ich entscheide, was ich zeigen möchte.
Hallo zusammen, ihr hört die 1Live-Reportage. Ich bin Jörn Beer, schön, dass ihr dabei seid. Ihr habt gerade schon ein Wort gehört, das ich unfassbar unerotisch finde, nämlich Erotik. Porno ist auch schon gefallen und jetzt füge ich noch eins hinzu, nämlich Sex. Und um all das geht's jetzt bei uns, um darum, was es bedeutet, damit Geld zu verdienen. 1Live-Reporterin Lena Breuer guckt sich für uns in der Szene um. Hallo Lena.
Hallo Jörn.
Sagt man eigentlich immer noch Rotlichtszene, in Anführungszeichen?
Also wenn du das so bezeichnen möchtest, dann ja. Es geht um Sexarbeit und um Erotik und an der einen oder anderen Stelle ist da auch mal Rotlicht im Spiel, also wirkliches Rotlicht an. Mir ging es aber vor allem darum, mal mit den Menschen aus der Branche zu sprechen und eben herauszufinden, wie es denn wirklich ist, also so ganz ohne die Klischees. Warum entscheiden sich Frauen und auch Männer dazu, mit Erotik, wie du gerade schon gesagt hast, mit sexuellen Dienstleistungen Geld zu verdienen?
Und wen haben wir da gerade gehört?
Das ist Bonnie Lang. Bonnie wohnt in Köln und sie verdient ihr Geld damit, erotische Bilder von sich im Internet zu verkaufen. Zum Beispiel auf so Plattformen wie 4based oder OnlyFans.
Ja, die kennt man ja, ne?
Ist quasi wie Insta oder TikTok, nur mit mehr Nippeln und gegen Geld. Bonnie ist da ziemlich erfolgreich unterwegs und ich habe ihr so ein kleines bisschen über die Schultern geschaut, wie bei ihr zu Hause die erotischen Fotos entstehen, wie sie mit ihren Fans und Abonnenten schreibt und wie sie damit quasi in einer ganz normalen Kölner Zwei-Zimmer-Wohnung die sexuellen Fantasien von mehreren hundert Männern erfüllt. Sie erzählt uns, wie ihr Weg ins Erotik-Business war und warum sie sich über diese ganzen Klischees so ärgert.
Du sagst jetzt auch extra oft Erotik und erotisch, ne? Weil ich das so unerotisch finde.
Genau.
Wen triffst du noch?
Ich besuche André, der ist als Dominus, also als männliche Form der Domina, verdient er sein Geld. Mit Männern und Frauen macht er Sexspiele und auch Sex im Fetischbereich.
Domina, dazu kann ich gleich auch noch eine Story erzählen, also wenn du willst.
Ich bin sehr gespannt.
Gut.
Ja, ansonsten, ich besuche André in seinem BDSM-Studio und ich kann so ein bisschen erleben, wie normal das wirklich für ihn ist, Sex als Job zu haben. Und dann treffe ich noch Nathalie in Bochum, die ist Sozialarbeiterin bei Madonna e.V. Das ist ein Verein, der vor allem den Sexarbeiterinnen in den Laufhäusern der Stadt unter die Arme greift. Also denen, die, ich sag mal, eher im Niedrigpreissektor der Sexarbeit unterwegs sind. Denn natürlich hat die Sexarbeit bei aller Selbstbestimmtheit nicht nur schöne Seiten und da ist es ja auch wichtig hinzuschauen. Vor allem nach fast 2 Jahren Corona-Pandemie, die hat das Arbeiten mit Rotlicht nämlich nochmal ein bisschen verändert.
Na klar. Okay, Lena, lass mal loslegen. Wohin geht's als erstes?
Wir gehen nach Duisburg ins Fetischstudio.
So, und jetzt hat sie Klemmerchen hier und ist natürlich schwierig auszuhalten. Und dann weiß sie, dass ich sie zwischendurch auch mal reizen kann, gerade wenn die jetzt ein bisschen eingewirkt haben, nicht? So, dann geht man ein kleines bisschen dran. Man könnte auch ein Stöckchen nehmen, ne? Könnten wir vielleicht gleich auch mal machen. Komm, ich achte mal darauf, dass sie nicht ganz so viel auf einmal macht. Sie weiß warum.
Da bist du jetzt schon echt ganz schön nah dran. Mhm. Also ich höre es so ein bisschen klappern. Es ist die Rede von Stöckchen, von Klemmerchen. Was genau passiert da gerade?
Ich bin im alten bizarren Bahnhof in Duisburg. Das ist ein BDSM-Studio, also ein Ort, wo professionelle Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter Fetischsex anbieten. BDSM ist so eine Sammelabkürzung für alles, was in Richtung Bondage, also Fesseln, Sadismus, Dominierungsspiele, Masochismus etc. geht. Es geht so eben um das freiwillige Erleben von Schmerzen und die Lust da dran und ich bin da sehr nah dran gerade.
Du erlebst aber keine Schmerzen selber, aber du stehst zumindest direkt daneben.
Ich stehe nur daneben. Ich bin da, weil Dominus André mich eingeladen hat. Wir sind auf dem Flur des Studios, so ein ziemlich normaler Flur mit blau beleuchteten Wänden und knarzendem Holzfußboden. André steht neben mir und vor uns sitzt seine Sklavin Amy. Das ist natürlich nicht ihr echter Name. Amy ist komplett nackt, beziehungsweise hat nur so einen roten Spitzen-BH an, der aber auch nur Deko ist. Also alles freilegt und Amy ist ziemlich kunstvoll an so einen hohen Holzstuhl gekettet mit gespreizten Beinen und Armen. Und Amy hat 2 Wäscheklammern an ihren Nippeln, also je eine, und so circa 5 auf jeder Seite ihrer Vagina, also an den Schamlippen.
Das stelle ich mir jetzt, so wie du das beschreibst, bist du ja auch ziemlich nah dran, kannst das alles genau beobachten, da stelle ich mir schon ganz schön weird vor.
Ist es nicht irgendwie komisch, dass ich jetzt hier so daneben stehe?
Du hast es nicht. Da glaube ich, spreche ich für uns beide, dass es irgendwie sogar ein bisschen cool ist, dass jemand gucken kommt. Ne? Wir sind ja jetzt hier auch draußen auf dem Flur. Ich finde dieses Ausstellen schön, dass jemand exponiert ist. Ich finde das einfach wundervoll, dass meine Süße das alles für mich macht, weil das ist alles anstrengend, hier so zu sitzen, die ganze Zeit aufrecht in den Ketten mit den Klammern an der Muschelklammer an den Brustwarzen. Das ist super anstrengend, aber sie macht das für mich. Und ich finde das schön. Und wenn sie das macht, das ist so, am intensivsten spüre ich das, wenn ich ein bisschen weg gewesen bin und dann wiederkomme und sie ist in genau der gleichen Position. Ich weiß, boah, das hat sie ganz viel gekostet und ich sehe das. Das ist so ein positives Gefühl und ich weiß, dass sie das auch spürt und dann geht das wieder zurück. Also man hat wirklich so einen energetischen Ping-Pong, ja?
Das hört sich alles spielerisch an, aber auch nach doch ziemlich starken Schmerzen.
Ja, ouch, würde ich sagen. Ja. Habe ich schon beim Zusehen auf jeden Fall. Ja, weil André spielt seiner Sklavin Amy auch während unseres Gesprächs an den Klammern an der Vagina herum. Also er reizt sie quasi nochmal, noch mehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein kleines bisschen mit der Situation überfordert.
Okay, ja.
Weil ich halt einfach bei diesem Sexspiel direkt dabei bin und, das muss ich ja auch sagen, auch Teil des Spiels bin, wie André ja gerade auch gesagt hat. Und ich weiß noch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll, weil die beiden auf der anderen Seite einfach auch so mega nett sind. Also in diesem Studio arbeiten auch noch andere Dominas, aber im Moment sind wir zu dritt und es ist so voll die entspannte Atmosphäre.
Trotz der Ketten.
Naja, vielleicht auch gerade deswegen, weil Amy bezahlt André ja genau dafür, für diese für sie sehr lustvollen Schmerzen. Und André ist einfach ein guter Dienstleister.
Ich sitze hier halt auch gern und es ist cool, dass ich dem Dominus total ausgeliefert bin und das sehr gerne mache. Deswegen bin ich hier. Ne? Ich bin sein Eigentum. Er kann mit mir machen, was er will. Und ich kann für 5 Stunden meine ganze Kontrolle auf ihn übertragen. Das ist ganz toll. Und er kann einfach entscheiden, was wir machen. Und ich mache das alles sehr, sehr gerne.
Meine Knie sind wieder weich geworden gerade.
Also nicht, dass ihr euch wundert. Nein, Amy ist nicht im Stimmbruch. Wir haben nur ihre Stimme so ein bisschen verfremdet, weil sie nicht erkannt werden möchte. Lena André sagt, er kriegt weiche Knie, beziehungsweise er kriegt weiche Knie, wenn sie sowas sagt. Aber was kriegt er denn bezahlt?
Das ist natürlich Verhandlungssache und André möchte da auch nicht so gerne mit so ganz konkreten Preisen rausrücken.
Okay, das heißt, das ist ein Berufsgeheimnis oder?
Naja, es ist vor allem so eine Verhandlungstaktik, also es ist nicht ganz unklug finanziell gesehen, aber er hat mir so als Richtwert 250 Euro pro Stunde genannt.
Okay.
Also ganz generell für eine Stunde eben BDSM-Sexarbeit auf diesem Niveau, auf dem es André macht. Das ist nämlich wirklich alles sehr schick hier. Also auch André, der ist groß, ziemlich muskulös und trägt so enge Lederklamotten mit Stiefeln und hat rötliche Haare und so ein Bart. Und in dieser ganzen Aufmachung natürlich schon irgendwie eine krasse Ausstrahlung. Genau, und das ganze Studio ist super sauber, null schmuddelig. Und auch irgendwie, es ist komisch das zu sagen, aber sehr liebevoll eingerichtet. Es hat so verschiedene thematische Räume, unter anderem Andres Lieblingsraum.
Ich wollte dir sowieso unten den Raum einfach zeigen. Mein Lieblingsspielzimmer, das ist aber die Musik so laut läuft.
Okay, wow. Hier ist alles so, wie man sich das vielleicht vorstellt.
Ja, genau. Da hast du jetzt gerade die Streckbank berührt. Also hier hat Amy vorhin noch gelegen, weil ich hatte Lust, sie mal zu strecken. Und dann habe ich sie hier festgebunden und dann ziehst du sie damit lang. Da hinten an den Füßen ist sie festgebunden und dann ist jemand wirklich hinter einer Anspannung. Dann hatte ich ihren Kopf hier rüber, also habe ich hier die Ketten genommen und habe das Halsband hier dran gemacht, sodass der Kopf richtig schön angespannt war. Und dann diese angespannte Körperhaltung sieht natürlich auch bei ihr so schön aus, weil sie ja so eine wunderschöne Figur hat und diese angespannte Haltung. Das ist toll.
Eine ästhetische Streckbank.
Exakt. Der ganze Raum sieht so ein bisschen aus wie eine mittelalterliche Folterkammer.
Ja, so klingt das auch.
Genau, eine sehr aufgeräumte mittelalterliche Folterkammer mit einem Holzthron, überall Ketten von der Decke und diverse Utensilien an den Wänden, wo ich manchmal gar nicht so richtig weiß, wofür sie da sind. So Peitschen, Ketten erkenne ich noch, den Rest weiß ich nicht so richtig. Es ist sehr warm, weil die Frauen, die oder die Kundinnen und Kunden, die ja hier sind, sind auch meistens eher nackt. Und es ist sehr schick und hochwertig, wenn man das so sagen kann.
Also so wie André das gerade erzählt hat, ne, das hört sich ja schon auch so an, als wenn das auch seine Fantasien sind. Ne? Also er schwärmt von Amys Körper und wie toll sie auf der Streckbank aussieht und so. Aber eigentlich zahlen doch die Kundinnen und Kunden für ihre Fantasien, oder? Also wie geht das zusammen?
Naja, ich würde es mal so formulieren. André hat sich einfach einen Job ausgesucht, der ihm Spaß macht. Und das ist ja jetzt mal ganz grundsätzlich auch etwas, was es in anderen Jobs gibt. Wenn du die Wahl hast, dann suchst du dir ja auch einen Beruf, an dem du Freude hast und mit dem du dann im besten Fall auch noch gutes Geld verdienst. Ja. André macht das seit 9 Jahren hauptberuflich, war davor im Marketing tätig und ist durch seine ehemalige Mitbewohnerin, die als Domina gearbeitet hat, dran gekommen, weil er irgendwie festgestellt hat, oh Gott, ich kann das ganz gut, mir liegt das. Und es gibt Menschen, denen ich damit eine Freude machen kann.
Und jetzt kommt kurz meine Story, die ich vorhin angekündigt habe. Ja, also ich habe für eine 1Live-Reportage auch mal eine Domina besucht in so einem Studio. Und dann stand ich da wirklich selber in Unterhose und sollte High Heels anziehen. Und da wurde ich da auch angekettet, aber nicht auf der Streckbank, sondern so an der Wand und so gekniffen und mit Peitsche und so weiter. Das kam auch alles zum Einsatz. Also sie hat sich schon extra zurückgehalten, aber ich kann für mich jetzt mal so sagen, das war so gar nicht mein Ding.
Okay.
Ich weiß nicht mehr, wie sie das gehandhabt hat bei normalen Kunden, aber gibt's denn bei André auch Geschlechtsverkehr oder bleibt's bei diesem Spielerischen?
Nee, du bekommst auch schon penetrativen Sex, wenn du das möchtest. Aber das ist auch André mega wichtig. Das ist am Ende fast Nebensache. Bei der Sexarbeit, die André betreibt, geht es vielmehr um das Spiel, was du dann ja auch schon mal im eigenen Leibe erlebt hast. Und um die Menschen, die kommen. Darum geht es ihm auch.
Ich denke, vom Berufsbild her sind wir am dichtesten an der Psychotherapie. Wir erleben auch ganz häufig, was sehr, sehr oft dadurch, dass Sexualität ja ein Bestandteil ist, sind die Grenzen ja schon eingerissen. Man ist ja sehr intim miteinander und deswegen vertrauen die Menschen uns auch und erzählen so wahnsinnig viel aus ihrem Leben. Das heißt, du hast also auch wirklich ganz viele Sessions, wo die Menschen aus aller tiefsten Schubladen dann auspacken, was okay sein kann. Da muss man natürlich auch schauen, dass man sich abgrenzt, weil man sehr eng und sehr intim arbeitet, nicht? Ich glaube, wo wir uns anstoßen ist, sobald es irgendwie diesen sexuellen Bereich tangiert, denkt man, Mensch, da darf Geld keine Rolle spielen, haben wir so einen Reflex. Und das ist Quatsch, weil natürlich ist es so, dass ich das, was ich tue, auf den anderen ausrichte und dass ich schaue, dass das genau das ist, was der andere gerne haben möchte. Und da an dem Punkt sind wir natürlich dann in der Dienstleistung auch drin.
Dienstleistung, er ist also Sexarbeiter. Jetzt muss ich ja schon sagen, so ein Fetischstudio ist jetzt vielleicht nicht das allererste, woran man denkt, wenn man von Sexarbeit spricht, oder?
Weiß ich gar nicht. Kommt, glaube ich, auf deinen Geschmack an.
Okay.
Aber es ist definitiv nicht dieses klassische Rotlichtmilieu, was du dir vielleicht vorstellst. Ja. Aber da sind wir ja jetzt wieder mit Nathalie.
Hast du schon den Edit-Wander soweit fertig?
Okay, dann können wir natürlich.
Hallo. Los. Ich hole kurz diesen Wagen. Einen Moment.
Let's go.
Wir gehen schon mal ganz mal los.
Ja.
Okay, Lena, du sagst, eine der beiden ist Nathalie. Wo seid ihr jetzt?
Ich bin in Bochum bei Nathalie vom Verein Madonna e.V. Das ist so eine Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter in Bochum. Und Nathalie arbeitet da mit einer halben Stelle als Sozialarbeiterin. In der anderen Hälfte der Zeit studiert sie noch soziale Arbeit. Sie hat sich gerade eine dicke Winterjacke übergeworfen, trägt Jeans und hat so braune, schulterlange Haare und einfach eine mega freundliche Ausstrahlung. Ich fühle mich direkt wohl bei ihr.
Und du hast gerade gesagt, let's go. Wohin geht ihr?
Wir sind gerade von der Beratungsstelle des Vereins aufgebrochen und ziehen mit so einem Hacken-Porsche, also mit so einem Einkaufswagen, in Richtung Eierberg.
Okay, Moment. Also Hacken-Porsche ist natürlich schon mal Wahnsinn, dass du diesen Begriff hier wieder ausgräbst. Aber Eierberg, das kenne ich jetzt noch nicht.
Ja, das ist der liebevolle Name der 2 Straßen in Bochum. Ich bin ja Bochumerin, deswegen nutze ich sowohl Hacken-Porsche als auch Eierberg ganz natürlich. Das sind die 2 Straßen in der Nähe der Jahrhunderthalle in der Innenstadt, die eben das Rotlichtviertel in Bochum sind. Und die werden liebevoll Eierberg genannt.
Ah, okay.
Da gibt es so Laufhäuser und Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter, hauptsächlich Frauen ehrlicherweise, die sich so ganz typisch in so Fenstern anbieten. Ich weiß ziemlich genau, wo der Eierberg ist. Ich war aber noch nie da. Ich bin ein ganz kleines bisschen aufgeregt. Ist ja doch eher was Seltenes, so quasi ins Laufhaus zu gehen, vor allem als Frau. Aber für Nathalie ist das mittlerweile Alltag. Sie und ihre Kolleginnen gehen da ganz regelmäßig hin, 2x die Woche, verkaufen günstig Kondome an die Frauen, die dort arbeiten und wollen aber vor allem eben mit ihnen ins Gespräch kommen.
Also als ich hier angefangen habe mit meinem Praktikum, waren natürlich auch so meine ersten Gedanken, bevor ich überhaupt das erste Mal da oben war, was erwartet mich da und wie wird das? Wie nehmen die Frauen mich auf? Aber so ist es jetzt natürlich schon ein Stück weit was Normales, aber auch immer eine willkommene Abwechslung zum doch eher Büroalltag. Und es ist natürlich halt auch nach wie vor spannend zu sehen, was für Männer da zum Beispiel sich herumtreiben. Dass halt einfach nicht den Freier gibt, sondern das geht durch die gesamte Gesellschaft.
Dem Rotlicht sagt man ja auch so, es ist ja auch immer so ein bisschen so, als ob es gefährlich ist oder so. Hast du da irgendwie Gedanken drüber?
Nee, hatte ich noch nie tatsächlich. Es gab nur jetzt mit Corona manchmal Situationen mit Männern, die einfach sehr nah gekommen sind ohne Maske. Aber das kann dir überall passieren, ne? Und passiert einem auch überall. Aber ansonsten habe ich mich hier nie unwohl gefühlt oder so.
Ich muss nochmal auf diesen Begriff Eierberg zurückkommen. Mhm. Ich möchte das jetzt auch möglichst in meinen normalen Sprachgebrauch integrieren, möglichst häufig sagen, ihr seid jetzt gemeinsam auf dem Eierberg.
Wir sind Lena, auf dem Eierberg.
Wie sieht's denn jetzt aus auf dem Eierberg?
Wir sind so zweimal um die Ecke gebogen und dann ist das quasi wie so eine Seitenstraße mit verkehrsberuhigtem Bereich, wenn du es so sagen willst. Vielleicht so 50 bis 100 Meter lang und rechts und links sind eben so rot beleuchtete Schaufenster und in vielen von denen stehen Frauen in Unterwäsche und High Heels. Die Häuser sind ziemlich klein, dafür die Leuchtreklame umso größer. Nathalie fällt hier schon irgendwie deutlich auf, die ist eher so wetterfest gekleidet, eben mit Jeans, Wanderschuhen und einem dicken Schal und hat diesen roten Hacken-Porsche. Und wir werden auch direkt angesprochen, also nicht von den Männern, sondern von den Frauen.
Da kann ich dir leider nichts sagen. Warst du beim Arzt?
Nein, zu Hause war ich, bin privat.
Bist du denn hier versichert? Oder?
Nein.
Wo bist du versichert?
Zu Hause.
Du würdest aber gerne mal zu einem Arzt, weil ich kann dir jetzt nicht sagen, was für eine Creme oder Tropfen du...
Die Schadtropfen oder so, weißt du.
Okay, also das ist eine der Sexarbeiterinnen, nehme ich an.
Genau, wir stehen vor einem der Fenster, das gerade für uns aufgemacht wurde. Und ich schätze die Frau vor mir so auf 35 ungefähr und sie zeigt uns gerade ein Foto von ihren angeschwollenen Augen, weil sie irgendwie scheinbar eine Allergie hat oder so.
Okay, und Nathalie versucht jetzt irgendwie ihren Arzttermin zu vereinbaren oder wie? Oder?
Das ist natürlich schwierig ohne Versicherung. Ja. Sie drückt ihr gerade vor allem den Flyer von dem Verein Madonna e.V. in die Hand und versucht sie erstmal zu einem Beratungstermin einzuladen, damit sie mal schauen können, dass sie vielleicht zu einem Arzt kommt oder vielleicht doch in Deutschland sich anmeldet und eine Versicherung hat dann irgendwann.
Also ich weiß, du kennst die Frau nicht, aber warum ist sie das nicht? Weißt du darüber irgendwas?
Naja, also Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter sind in Deutschland so ganz grundsätzlich selbstständig. Davon gibt es ungefähr 40.000 offiziell gemeldete in Deutschland. Aber es gibt natürlich auch sehr viele, die zum Beispiel aus anderen EU-Ländern hier hinkommen, sich also erstmal nicht melden müssen unbedingt, weil sie dann noch in ihrem Heimatland gemeldet sind und auch versichert. Und ja, das ist halt so der Hauptkram, den Nathalie und ihre Kollegin machen. Es geht um Papierkram, es geht um Versicherungsfragen.
Das klingt jetzt natürlich schon so ein bisschen nach diesem Klischee Sexarbeiterinnen aus Osteuropa, oder?
Ja, voll. Bei mir geht auch direkt dieses Rotlicht-Klischee, diese Schublade auf. So, ja, ist die Frau freiwillig
ja,
hier?
Ja.
Die wird doch bestimmt gezwungen, Menschenhandel. Weil so kennt man es ja auch irgendwie aus Filmen und so wird das dargestellt. Aber Nathalie ist da super klar mit einer super klaren Antwort.
Sagen wir mal so, ich glaube, dass bei ganz vielen Frauen, gerade die eben aus diesen osteuropäischen Ländern eben wie Bulgarien, Rumänien, Ungarn und alles kommen, da ist es nicht unbedingt die Frage der Freiwilligkeit, sondern der Mangel an Optionen. Und viele Klientinnen von uns haben zwar vielleicht mal die Schule besucht, aber nicht lange. Viele können nicht lesen, nicht schreiben. Und das erfordert einfach wenig Qualifikation. Es ist ein leichter Einstieg, um Geld zu verdienen. Und insofern stellt sich, glaube ich, vielen Frauen, die wir in der Beratung haben, nicht unbedingt die Frage der Freiwilligkeit, sondern eher, okay, ich habe gerade keine andere Möglichkeit oder ich sehe für mich gerade keine andere Möglichkeit.
Ja, also wenig bis keine Bildung, dann ist der Einstieg relativ leicht. Da bleibt sozusagen nur die Sexarbeit.
Ja, und dann sind wir ja auch wieder bei, es ist halt ein Job. Also hier auf dem Eierberg vielleicht nicht so der prickelndste, aber die Frauen, die wollen einfach Geld verdienen. Und das ist ja auch erstmal nichts, womit man sie abwerten sollte, finde ich. Also klar, es gibt Zwangsprostitution, es gibt Kriminelle, die Menschenhandel betreiben. Aber das sagt Nathalie auch ganz klar. Das ist bei der Sexarbeit, die du in der Öffentlichkeit siehst, wie zum Beispiel hier, die absolute Ausnahme.
Sie hat ja gerade davon gesprochen, dass vielen der Frauen einfach auch nicht viel anderes übrig bleibt.
Aus finanziellen Gründen und weil es ihnen aber auch verdammt schwer gemacht hat. Und was Nathalie dann auch noch besonders ärgert, ist, wenn die Frauen, die dann wirklich Also wenn die alles richtig machen wollen, dann werden ihnen auch noch Steine in den Weg gelegt, weil die Sexarbeit eben immer noch abwertend betrachtet wird. Ja, also weil es vor allem, es ist ja eins, Arbeit. Und wenn sie sich dann anmelden wollen, dann wird es auch noch schwierig gemacht.
Deswegen hat sich ja auch dieser Begriff so durchgesetzt, ne? Sexarbeit und nicht mehr Prostitution.
Exakt. Der Begriff Prostitution ist nicht falsch, aber er ist eben eher was Passives. Diese Frauen prostituieren sich und wird auch eben immer wieder mit dem Zwang, also der Zwangsprostitution, verbunden. Wenn du von Sexarbeit sprichst, dann hat das direkt was Normaleres. Und ich muss ehrlich sagen, Nathalie hat mir echt nicht zu viel versprochen. Diese Stimmung hier auf dem Eierberg ist irgendwie total normal. Die Menschen gehen ihren Dienstleistungsjobs nach.
Also das ist irgendwie das, was ich immer mal wieder denke. Es ist irgendwie erstaunlich unaufgeregt. Ja. Man stellt es sich irgendwie anders vor, wenn man vorher noch nicht da war. Ich habe es mir irgendwie anders, lauter vorgestellt, aber es ist ja schon...
Es ist ruhig, ne? Nathalie betreut Frauen, die käuflichen Sex anbieten, vielleicht so der Klassiker, würde ich sagen, im Bereich Sexarbeit. Das ist aber wirklich ein weites Feld und ein anderer Bereich auf diesem Feld ist Pornografie.
Ja, genau, erotische Fotos. Und deswegen habe ich ja auch noch Bonnie besucht. Die haben wir ja gerade schon mal gehört.
Wir sind hier in deinem Schlafzimmer und hier machst du deine Fotos, deinen Content.
Ich mache die eigentlich überall in meiner Wohnung, wo ich gerade Lust habe, aber ganz, ganz oft im Schlafzimmer, weil halt die Atmosphäre stimmt. Ich kriege ganz oft die Anfrage auch, ob man nicht ein Bild im Bett haben kann. Und hier habe ich halt auch direkt meine Schublade, in der ich meine ganzen Sachen habe, damit ich mich umziehen muss oder irgendwie Spielzeug dazu hole, immer alles schnell griffbereit habe.
Das sind Dessous hauptsächlich, ne?
Ja, das sind Dessous. Ich kann ja mal was rausholen. Das sind so ganz viele verschiedene Sachen, wo man sich ganz oft gar nichts drunter vorstellen kann, weil das nur Fetzen sind. Und sie bedecken auch nicht viel, aber ich finde sie unfassbar schön. Ja, dann haben wir Spielzeug in allen Formen, Farben und Größen.
Einen sehr großen Dildo.
Ja, der hat sogar eine Funktion, da kann man hier so eine Pumpe reinstecken und da kann man dann so Fake-Ejakulat reinmachen und dann, ja, hat man theoretisch einen voll funktionsfähigen Penis da.
Am Rande formuliert möchte ich sagen, dass ich von Fake-Ejakulat übrigens noch nie gehört habe. Aber ich vermute mal, dass sie einfach das alles in einer Ikea-Kommode verstaut
hat. Richtig geraten, ja.
Und Bonnie, das ist also die mit diesem OnlyFans-Content.
Genau, Bonnie ist 26 Jahre, hat so blond gefärbte glatte Haare und trägt ein pinkes Crop-Top mit einem ziemlich tiefen Ausschnitt und baut hier gerade neben mir ihr Ringlicht und ihr Stativ auf der Schlafzimmerkommode von einem großen schwedischen Möbelhaus auf. Sie will nämlich noch ein Foto machen.
Ringlicht und Stativ ist so das Equipment von Influencerinnen und Influencern. Aber mal kurz, wie funktioniert das bei ihr? Also sie hat ja auch gerade von Anfragen gesprochen.
Also Bonnie hat unterschiedliche Profile auf Plattformen wie eben OnlyFans oder Fobased. Da kannst du ihren Kanal abonnieren und wenn du Bonnie Geld bezahlst, dann bekommst du erotische Fotos von ihr. Und je nach Preis macht sie dann auch extra Dinge für dich. Also zum Beispiel ein Schulmädchenkostüm anziehen oder den Penis mit Fake-Ejakulat. Das ist übrigens sowas wie Zuckerguss, habe ich gelernt,
das liegt nahe,
in die Hand nehmen. Bonnie hat so um die 6.000 Abonnenten alleine auf den zwei Erotik-Bezahlplattformen und dazu noch 230.000 auf TikTok und so 370.000 auf Insta.
Ich würde jetzt mal behaupten, da gibt es Influencerinnen und Influencer, die weniger Follower haben als sie.
Voll, aber weil Bonnie erotischen Content macht, bringen ihr die Followerzahlen auf den kostenlosen Plattformen eben nicht so viel.
Ich hatte ganz, ganz wenige Anfragen nur und die kamen auch erst so ab 50.000, 60.000 Follower und das waren halt Unternehmen, ich weiß nicht, die ich bei jedem Influencer gesehen habe, die für mich aber auch immer so einen, finde ich, unseriösen Beigeschmack hatten. So richtig große, seriöse Deals, wo ich halt auch wirklich gedacht habe, okay, da könnte ich auch hinterstehen, die sind nicht gekommen. Und ich glaube, dass das einfach damit zu tun hat, dass ich diesen Erotikbereich oder dieses Aufreizende schon immer vertreten habe. Also, dass auch meine Posts sehr aufreizend waren, dass ich dort immer schon wenig Kleidung beziehungsweise sehr viel Haut gezeigt habe. Und ich glaube, dass ganz oft die großen Firmen damit nicht so viel zu tun haben wollen, weil das ja eben auch sehr schambehaftet ist. Ich finde das sehr, sehr schade. Ich glaube, dass man da einen ganz großen Markt vernachlässigt.
Also du hast gerade gesagt, sie hat bei Instagram, wie viel waren das? 370.000 Follower.
Genau.
Ne? Jetzt könnte man ja sagen, okay, das sind ja schon wahnsinnig viele. Ne? Warum macht sie nicht einfach eine normale Influencerin-Karriere? Mhm. Was weiß ich, macht Werbung für Make-up oder für Fitness oder was da halt so passiert. Warum? Okay, ja. Mir fällt jetzt gerade auf, ich weiß genau, was du antwortest. Okay, ich wollte gerade fragen, warum zieht sie sich aus und du sagst jetzt, weil es ihr Job ist und sie das gerne macht.
Ja, weil sie sich einfach für diesen Weg entschieden hat und das vielleicht auch gerne machen möchte. Also Bonnie ist eigentlich gelernte Zerspannungsmechanikerin, hat eine Ausbildung gemacht und 2 Jahre in einem großen Autobetrieb gearbeitet. Und dann wurde ihr Vertrag nicht verlängert und sie hat dann einfach mal ausprobiert, sich selbstständig gemacht und gemeinsam mit ihrem damaligen Freund und heutigem Manager ihre erotische Marke quasi gestaltet, weil sie immer schon gerne solche Fotos gemacht hat. Und ja, dann hat sie das systematisch seit 3 Jahren jetzt ungefähr aufgebaut.
Du hast schon wieder erotisch gesagt übrigens.
Nur für dich.
Ja, danke. Ich muss aber jetzt nochmal nachfragen. Also was macht sie denn genau? Also Fotos auf Bestellung und was sonst noch?
Sie verbringt vor allem sehr viel Zeit vor dem Computer mit ihren Abonnenten, denn die können eben nicht nur für Fotos bezahlen, sondern auch für sogenannten Dirty Talk, also chatten mit ihr. Dann macht sie auch mal so kleine Videos auf Wunsch. Alles eben immer erst nach Bezahlung. Wir sind gerade zu ihrem Arbeitsplatz im Wohnzimmer gegangen. Da stehen so 2 große Bildschirme, so ein richtiger Gamer-PC. Und da sitzt Bonnie eigentlich jeden Abend mindestens von 21 Uhr an bis so 2 Uhr morgens, weil das ist so die Primetime ihrer Abonnenten.
Sie hat es gerade, das fand ich sehr gut formuliert, sie hat gerade gesagt, sie zeigt wenig Kleidung, wenig Kleidung oder viel Haut. Also das heißt, sie ist dann komplett nackt bei OnlyFans?
Nee, das ist so ein bisschen ihre persönliche Grenze. Sie zeigt zum Beispiel nie ihren Intimbereich und auch nie ihre Nippel. Das ist immer irgendwas vor, aber ansonsten sind die Bilder schon so ein bisschen klassisch erotisch. Gespreizte Beine, so Hand an den Brüsten, manchmal in der Badewanne, sowas halt. Und Bonnies Regel ist kurz zusammengefasst, niemand sieht alles, aber je mehr du bezahlst, desto mehr siehst du.
Das Bild ist geblurrt, also sie können halt nichts erkennen und müssten halt da draufklicken. Hier unten steht dann auch, wie viel das Bild kostet, ob der Abonnent das schon gekauft hat. Und der kann erst nach dem Klicken auf das Bild, wenn er das bezahlt hat, dann das letztendliche Bild sehen.
Du schreibst dann solche Texte wie super heiße Brüste und deine feuchte Pussy warten auf dich zum Specialpreis. Das ist ja ein schönes Foto und du bist eine sehr attraktive Frau, aber warum gibt jemand Geld dafür aus, dass da eine Fremde ja im Prinzip ihm das Foto schickt und dann noch vielleicht so einen Text dazu schreibt?
Ich glaube, der Knackpunkt liegt bei dem Wort, was du gerade genannt hast, Fremde. Also ich glaube nicht, dass die meisten meiner Abonnenten sehen mich nicht als fremd. Die meisten, die da kommen, kennen mich durch mein Social Media und ich versuche die Leute da ja auch durch meinen Alltag mitzunehmen. Das heißt, die verfolgen mich wahrscheinlich schon etwas länger und haben so das Gefühl, mich wirklich zu kennen. Und dann hat man da eine Person, die man vielleicht optisch sehr anziehend findet und hat einfach die Möglichkeit, genau diese Person, und darum geht's, freizügig zu sehen, dass man mehr von der sieht, etwas Intimes von ihr sehen kann. Und die Texte sind einfach nur, um vielleicht ein bisschen anzuheizen, Bock auf das Bild machen, wie so ein Appetizer.
Das ist natürlich auch so ein bisschen die Falle von Social Media, so diese Nahbarkeit, dass man glaubt, jemanden zu kennen. Und sie muss aber das natürlich weiter bedienen. Das stelle ich mir schon ziemlich anstrengend vor.
Voll. Und da kommen ja jetzt auch nicht nur schöne Komplimente. Also es gibt ja auch schon ziemlich viel Hate. Und dazu bietet Bonnie den Leuten ja an, ihre Fantasien zu erfüllen. Und das kann dann ja auch, ich sag mal, ein kleines bisschen heftiger werden.
Wenn wir jetzt von dem Beispiel ausgehen, was ich eben genannt habe, dass wir Männer haben, die zum Beispiel sehr krass darauf fixiert sind, Frauen zu erniedrigen oder zu unterdrücken und das halt in sexueller Form und das halt auch ausdrücken in Chats, wenn die zum Beispiel Dirty Talk buchen oder so, dann ist das für mich auch wieder nur eine Rolle, die ich spiele, aber das würde ich niemals so zulassen für mein Privatleben. Man baut sich über die Zeit ein großes Fell auf oder eine Mauer auf, um halt diese Sachen nicht mehr durchkommen zu lassen.
Ich überlege gerade, ob ich das so könnte. Ich sage, nee, ich darf das jetzt nicht an mich ranlassen. Mhm. Ich beschließe das jetzt einfach. Stelle ich mir extrem schwer vor. Also er ist recht, wenn du sagst, sie arbeitet meistens von 21 bis 2 Uhr nachts und danach ins Bett, ne? Und irgendwie, der Kopf ist ja noch an. Also ich glaube nicht, dass sie es könnte.
Ich finde das schon echt bewundernswert. Also wie locker Bonnie das nimmt. Ich glaube, ich könnte das auch nicht. Aber da sind wir ja auch wieder beim Thema. Sie macht es ja auch nicht zum Privatvergnügen, sondern weil sie dafür Geld bekommt. Es ist ihr Job.
Wir haben schon ein bisschen über Geld gesprochen, aber ich habe nicht jedes Mal eine Antwort bekommen. Vielleicht ist das hier anders. Wie viel ist das so, was Bonnie so verdient?
Ich muss dich auch hier enttäuschen. Ich habe keine konkreten Aussagen. Sie will sich auch da ein kleines bisschen bedeckt halten. Aber im Grundabonnement sind es so 11,50 Euro pro Bild. Das ist dann so ein Standardbild, was sie jeden Tag rumschickt. Und alle Spezialwünsche kosten dann natürlich wesentlich mehr. Ich habe den Eindruck, dass das alles schon sehr kleinteilig ist, was Bonnie macht, weil sie einfach auf so vielen unterschiedlichen Plattformen unterwegs ist, die kostenlos Diagnosen und genauso die privaten und so.
Okay, also das heißt, wenn sie da so viel Arbeit reinsteckt, dann muss ja ein Foto auch mindestens 11,50 Euro kosten, damit sich das irgendwie lohnt.
Genau, weil vor allem macht sie auch nicht so richtig Feierabend. Und ich glaube, dass das auch psychisch echt nicht unanstrengend ist. Wir hatten das ja auch gerade von den Fantasien. Und auch so die ganze Zeit in so einem erotischen Modus zu sein, vor allem, weil es ja alles quasi im Homeoffice passiert. Für Bonnie ist im Moment klar, als Zerspannungsmechanikerin wird sie nicht mehr arbeiten erstmal. Sie geht auch mit ihrem Job im Moment ganz offen um. Ihre Familie weiß zum Beispiel ganz genau, was sie tut. Und sie ist sich auch bewusst, dass die Bilder von ihr natürlich für immer in diesem Internet bleiben. Aber trotzdem will sie weitermachen.
Dieser Job hat mir unfassbar viel gegeben, nicht nur finanziell. Ich habe sehr viel mehr Freiheiten. Ich kann meinen Tag so gestalten, wie ich das möchte. Ich habe das Gefühl, dass ich dadurch viel mehr Optionen habe, mein Leben zu gestalten und lerne dadurch sehr interessante Menschen kennen. Habe ein ganz anderes Gefühl zu meinem Körper auch bekommen und auch ein ganz anderes Bild von meinem Körper, was mir durch andere vermittelt wurde, was ich vorher vielleicht sehr kritisch gesehen habe. Ja, für jetzt ist es super und perfekt.
Lena, wir hatten ja jetzt 2 Jahre Corona-Pandemie. Ich kann mir vorstellen, dass Bonnie, die ja die ganze Zeit so im Homeoffice arbeitet und da ihr Geld verdient, ein ganz gutes Geschäft gemacht hat. Aber das gilt jetzt für die anderen Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter wahrscheinlich eher nicht, ne?
Ja, vor allem die auf dem Eierberg, die hat es echt ziemlich hart getroffen.
Wie geht's dir?
Ja, alles gut, hab Arbeit.
Nicht gut,
nicht so gut. Immer noch nicht.
Immer noch nicht.
Das ist wirklich ein Problem.
Ich lebe es irgendwie.
Wird es nicht besser, ne?
Ja.
Was?
Überlegst du wieder zurückzugehen?
Vielleicht, aber nicht jetzt.
Ja, Arbeit nicht gut. Das ist wieder Nathalie, die Sozialarbeiterin in Bochum. Hast du uns ja vorhin schon vorgestellt. Mit wem hat sie da jetzt gesprochen?
Es hat uns wieder so eine Frau zugewunken aus dem rot beleuchteten Fenster. Nathalie kennt die ganz gut schon, weil sie hat sie mal auf einem Arztbesuch begleitet.
Und diese Frau hat offensichtlich nicht nur jetzt gerade, sondern auch sonst in den letzten 2 Jahren nicht so viel zu tun.
Nee, gar nicht. Also es ist auch wirklich nicht viel los hier in der Laufhaus-Area in Bochum. Ich würde mal so schätzen, dass hier gerade doppelt so viele Frauen auf Kundschaft warten, wie Männer vor Ort sind. Und die Frauen, mit der wir uns da gerade unterhalten haben, die steht da schon seit ein paar Stunden und hat noch genau keinen Kunden gehabt.
Wegen Corona?
Ja, da sind sich hier alle einig. Corona hat sehr viel kaputt gemacht und hat die Situation vieler Sexarbeiterinnen nochmal verschlechtert. Vor allem hier eben in diesen Laufhäusern, denn die waren dann im ersten Lockdown einfach dicht. Wir haben ja viele Sachen, Friseure zum Beispiel auch zugemacht, aber für die Frauen hier war die Lage einfach auch komplett unübersichtlich und da hat Nathalie echt große Not erlebt.
Corona hat da nochmal wirklich das Brennglas draufgelegt. So. Ganz viele wurden einfach wohnungslos, obdachlos. Sie konnten halt nicht zurück in ihre Heimatländer. Das waren schon gerade zu Beginn wirklich ganz, ganz schlimme Situation und wir haben da eine Beratung nach der anderen gehabt, weil wir sind uns die Bude eingerannt. Natürlich, weil sie nicht mehr wussten, wohin. Und das war natürlich eine herausfordernde Situation für alle.
Ja, wenn ich mich richtig erinnere, das war so am Anfang der Pandemie, da ging gar nichts, ne? Da war alles zu. Wie hat sich das entwickelt?
Also im Sommer 2020 wurde das Berufsverbot aufgehoben, kurz muss man sagen, nur für 2 Monate. Und dann kamen eben 8 lange Monate, in denen wirklich gar nichts ging. Sexarbeit war verboten, fertig, aus. Und die Sexarbeiterinnen hier vom Eierberg konnten dann so ein bisschen zusehen, wo sie bleiben. Und es macht Nathalie so richtig wütend, das merke ich gerade auch so ein bisschen, weil das ist für sie eben nur eine Folge von der generell schwierigen Situation für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter, wie sie hier in Bochum arbeiten.
Wie meinst du das?
Naja, Sexarbeit ist in Deutschland ja offiziell erlaubt. Es gibt seit über 20 Jahren das offizielle Prostitutionsgesetz. Da wird der Begriff also auch noch offiziell benutzt.
Ja.
Und das Gesetz soll den Beruf rechtliche Sicherheit geben. Also ganz grundsätzlich können die Frauen eben als selbstständige Dienstleisterin ganz normal eine Steuererklärung machen, theoretisch auch Rente beziehen, halt alles so richtig offiziell. Wie bei jeder anderen körpernahen Dienstleistung. Während der Corona-Pandemie war das dann aber plötzlich nicht mehr so. Während zum Beispiel die Friseurinnen und Friseure wieder gearbeitet haben, durfte die Sexarbeiterinnen immer noch nicht.
Und hat Nathalie dafür irgendeine Einschätzung?
Also für sie ist klar, das liegt einfach daran, dass die Sexarbeit dann doch immer noch so etwas so unseriöses, so Schmuddelbereich angesehen wird und eben nicht als normale Dienstleistung. Und dass das dann ja auch während Corona einfach gesagt wird, ach ja, Sexarbeit, naja, da kann man jetzt ja einfach mal drauf verzichten. Und das spiegelt ja eben nur so ein ganz generelles Problem wider. Denn die Frauen hier zum Beispiel auf dem Eierberg, also die aus dem Niedrigpreissektor, die müssen mit so vielen Vorurteilen kämpfen. Auch bei den offiziellen Stellen, also bei den Behörden. Vor allem die aus Osteuropa, da kommt auch noch mal eine kleine Portion Rassismus dazu.
Ja.
Und ihnen wird einfach grundsätzlich unterstellt, oft, dass sie betrügen wollen.
Das ist ja auch was, wofür wir kämpfen. Erstmal die Anerkennung des Berufs, dass das nicht jedes Mal wieder neu in Frage gestellt wird, arbeitet sie wirklich? Gerade wenn es so um Anträge bei Ämtern geht, dass dann da die ganzen Nachweise und alles, das ist halt super schwierig für die Frauen häufig, diese Nachweise beizubringen. Oftmals wird Sexarbeiten ja auch unterstellt, gerade wenn sie halt eben aus EU-Ländern kommen, dass sie irgendwelchen kriminellen Banden angehören.
Ja, du hast es gerade auch schon so angedeutet, das ist eine klare Stigmatisierung, ne? Also nicht nur der Beruf selber, sondern auch die Herkunft und wie sie da reingekommen sind.
Ja, und es ist vor allem ein richtig gefährlicher Teufelskreis, weil Sex für Geld gibt es ja, egal ob das gerade legal oder illegal ist. Es gibt ja auch diesen Spruch, das ist das älteste Gewerbe der Welt. Ja. Ist ein bisschen platt, aber es ist wahr. Und wenn es illegal ist, dann zwingst du diejenigen, deren Job das ist und die eben nicht so viele andere Chancen haben, in die Illegalität. Und das schützt nicht, sondern es macht es eher noch viel ungeschützter, weil die Sexarbeiterinnen den Freiern dann einfach wirklich komplett ausgeliefert sind. Und das war ja auch während Corona sehr wahrscheinlich so. Die Frauen konnten ja gar nichts anders als irgendwie weiterarbeiten, aber dann eben ohne klare Regeln und ohne diesen geschützten Raum, den so eine geordnete Laufhausstraße, wie es in Bochum auf dem Eierberg so ist, eben bietet.
Du hast gerade gesagt, wie es so am Anfang der Pandemie war, im Sommer und dann 8 Monate alles zu und so weiter. Wie ist denn das heute? Also du hast schon gesagt, es ist leerer, aber wie sind da jetzt genau die Regeln?
Also hier ist Maskenpflicht und 2G+. Und Nathalie hat erzählt, dass das Ordnungsamt schon regelmäßig kontrolliert und es dann ja auch durchaus saftige Strafen für beide Seiten, also Freier und Sexarbeiterin, gibt und sich deshalb auch großflächig dran gehalten wird. Natürlich ist das aber etwas unentspannter und vor allem unanonymer, wenn dann plötzlich das Ordnungsamt deinen Perso sehen will. Und deswegen kommen einfach immer noch viel weniger Kunden.
Das heißt natürlich, dass die Sexarbeiterinnen dann auch noch weniger Geld verdienen, vielleicht noch mehr Armut erleben. Und das heißt dann mehr zu tun für Nathalie?
So ist es. Also, aber sie ist auch einfach froh, dass es wieder ein kleines bisschen Struktur für ihre Klientinnen gibt. Denn sie macht ihren Job auch wirklich gerne, auch wenn es nicht immer ganz easy ist.
Also die prekäre Lage von vielen Frauen, die wir in der Beratung haben. Es ist nicht immer nur prekär, das muss man auch sagen. Aber das ist schon ein großer Teil, macht einen schon zwischendurch auch betroffen, natürlich. Trotzdem, das, was ich jedes Mal faszinierend finde, ist, wie diese Frauen einfach trotz der sehr widrigen Lebensumstände ihr Leben meistern und einfach wirklich irgendwie da durchkommen. Ja.
Sie lacht, das ist schon mal gut. Positiv bleiben findet sie auch gut, sonst wird es noch schwieriger, aber es ist natürlich manchmal leichter gesagt als getan. Wie ging es denn dem anderen Sexarbeiter, den wir schon kennengelernt haben, Dominus André, wie ging es dem während der Pandemie?
Na, der ist eigentlich ganz gut durchgekommen.
Du konntest zu Hause Cam-Shows machen, so, das habe ich viel gemacht. Ich wurde auch unterstützt, da habe ich auch Glück gehabt. Also, dass dann manche gesagt, okay, wenn du nicht arbeiten kannst, ich unterstütze dich. Also es gibt ja Menschen, die einfach genug Geld haben, um das machen zu können. Gott sei Dank. Und dann habe ich noch ein bisschen an der Cam gearbeitet und ich habe Hilfen bekommen. Das muss ich klar sagen. Das hat gut funktioniert. Ich muss dich einmal ganz kurz unterbrechen. Ich komme sofort wieder.
Hallo, wir haben ein Interview hier. Wo muss denn der jetzt hin?
Der muss nach seiner Sklavin Amy gucken.
Ach so, okay.
Wir sind gerade in so einem Seitenraum von dem BDSM-Studio in Duisburg und da wollte er mir so Kostüme zeigen, Lack und Leder. Und haben wir eben gerade über die letzten 2 Jahre gesprochen, wo André natürlich auch betroffen war vom Berufsverbot. Genau, aber jetzt muss er kurz nach seiner Sklavin Amy schauen.
Moment, die sitzt da immer noch auf dem Flur?
Jetzt schon über eine Stunde, ja, angekettet mit den Klemmerchen an den Brustwarzen und untenrum. Und André muss ab und an mal nach ihr schauen.
Die Klammern an den Brustwarzen.
Oh, echt?
Machen wir das ganz kurz und schmerzlos. Halbe Stunde abschütteln können. Hm? Ansonsten ist ja schon, dass du hier sitzt die ganze Zeit mit den Ketten.
Ja, also schmerzlos hörte sich das jetzt für mich nicht an, aber du sagst, sie sitzt da seit einer Stunde. Er hat jetzt gerade gesagt, sie soll da auch bitteschön noch mindestens eine weitere halbe Stunde sitzen bleiben. Das ist dann schon auch so ganz schön viel Verantwortung, die er da hat, oder?
Total, weil der muss auch wirklich auf Amy aufpassen, weil das ist ganz schön anstrengend, da so zu sitzen. Und André hat mir auch erzählt, dass manchmal Kundinnen und Kunden Kreislaufprobleme bekommen oder dass Körperteile einschlafen und dann wird ja aus diesem lustvollen Schmerz ja auch mal schnell nicht so lustvoller Schmerz und kann ja sogar auch gefährlich werden und dann muss man schnell eingreifen. Es gibt ja jetzt keine offizielle Ausbildung zum Dominus. André geht da einfach sehr vorsichtig und behutsam mit um und tastet sich so ran und guckt immer wieder, ob die Sachen für Amy noch Spaß machen. Weil ganz grundsätzlich, naja, kann da auch was passieren, vor allem wenn dann noch so eine Streckbank oder so im Spiel ist. Also
man könnte auch sagen, okay, du gehst da jetzt rein, du triffst auf jemanden, den du vielleicht noch nie gesehen hast und lieferst dich dem körperlich eigentlich komplett aus, ne? Amy sitzt da jetzt eine Stunde, anderthalb Stunden, die beiden kennen sich jetzt schon, aber sitzt da halt auf dem Flur und kann eigentlich nur hoffen, dass der Typ das in Ordnung macht und auch zurückkommt.
Ja, ich habe diese Gedanken natürlich auch, weil einem ja vielleicht auch immer diese Klischeebilder vom gefährlichen roten Lichtmilieu in den Kopf kommen. Und ich finde es aber schon als Frau, gerade als Frau, ziemlich krass, sich hier so ganz bewusst jemandem wirklich hinzugeben. Also literally, denn die Ketten sind halt auch echt und kein Fake und das denkt auch Amy.
Also klar, das spielt eine absolute Rolle. Ne? Ich sitze hier natürlich und weiß, ich komme hier nicht weg, weil ansonsten wäre der Reiz auch nicht da. Also wenn ich jetzt jederzeit hier einfach gehen könnte oder an mein Handy könnte oder sonst was, dann kann ich auch zu Hause bleiben. Aber ich fühle mich 1000%ig sicher beim Dominus. Ich habe dem Mann von Anfang an vertraut. Ich habe mich nie unsicher gefühlt, insofern, als dass ich dachte, oh Gott, ich muss irgendwem sagen, wo ich bin, weil sonst komme ich nie nach Hause. Gar nicht. Also ich kam hier rein, er hat mich angesehen und es war so, okay, dem Mann vertraue ich, der kann alles mit mir machen. Und kann mich auch anfesseln. Er ist halt super aufmerksam und ich habe nie gedacht, oh Gott, was tue ich hier?
So eine Ausstrahlung hätte ich aber auch gerne, also zumindest was das Vertrauen angeht, ne? Einfach angeguckt werden und sagen, ja, der ist schon in Ordnung, der Typ. Aber es würde umgekehrt natürlich auch keinen Sinn ergeben für André, denn der lebt ja davon, ne?
Absolut, also und er will ja auch weiterhin davon leben und deshalb muss er das natürlich auch seriös und vor allem sicher gestalten. Der Sex bei André ist sehr geschützt, auch auf allen Ebenen. Und deshalb glaube ich auch so generell, dass gekaufter Sex am Ende immer fast ein bisschen sicherer ist, als wenn du zum Beispiel irgendwie einen One-Night-Stand mit nach Hause nimmst oder eine Affäre hast oder mit deinem Freund zu Hause oder deiner Freundin mit den Handschellen rumexperimentierst.
Weil das für die andere Seite ein Geschäft ist.
Ja, und weil hier im BDSM-Studio gibt es eben keine Grauzone. Das kann sich André gar nicht leisten. Und es geht ja auch um seine eigene Sicherheit. Hier werden klare Absprachen getroffen und daran wird sich auch gehalten. Und wenn das nicht ankommt, dann verliert André im Zweifel eine Kundin oder einen Kunden.
Ja.
Und wenn ich irgendeinen Typen von der Party mit nach Hause nehme, dann habe ich da im Zweifel sogar weniger Ahnung, was der mit mir als Frau vielleicht macht oder wo der vorher war mit seinem Geschlechtsteil und was der mir da noch so mitbringt. Aber natürlich, und das ist André auch ganz wichtig, ist Sexarbeit nicht per se toll und auch nicht per se die Lösung, aber gute Sexarbeit eben schon. Und da ist er dann auch sehr, sehr deutlich.
Wenn der nicht so schöne Teil, wenn wir uns darauf einigen können, dass das der Teil ist, der kriminell ist, dann ist die Antwort, ja, man kann Kriminalität bekämpfen. Und es ist gar nicht so, dass uns die Mittel dafür fehlen. Es braucht keine zusätzlichen Gesetze, also es braucht keine Verbote. Das macht keinen Sinn. Wenn du eine richtig kriminelle Energie hast und ich morgen beschließe, ich nehme meine Kundin oder dich oder was weiß ich, schließe ihn in einem Keller ein und lasse da die Männer hordenmäßig drüber. Wenn ich so eine Energie habe, dann wird mich ein Ordnungsgeld davon nicht abhalten. Das ist höchst kriminell, also die harte Zuhälterei ist höchste Kriminalität. Das ist einfach ein anderes Kapitel und damit kommen wir nicht weiter. Also, wenn wir das einmal ausklammern und sagen, okay, das überlassen wir der Polizei, dann kommen wir dann in den Punkt, dass man sagt, okay, gibt es Sexarbeit, die nicht schön ist, die nicht ansprechend ist, die nicht genügend Hygiene bietet und so weiter und so fort, gerade wenn man im niedrigen Preis ist. Und das ist ein wirklich klares Vorurteil, was nicht stimmt. Es gibt einen Grund, warum die Menschen das tun. Und es ist nicht so, dass die Gründe aus der Verzweiflung herauskommen. Wenn es das ist, wenn du aus einer Verzweiflung heraus Sexarbeit machst, ist es sicherlich negativ. Ich glaube, dass es auch für viele andere Berufe gilt. Wenn du den nicht machen möchtest und machen musst, weil du ganz stark gezwungen bist durch äußere Umstände, wirst du jeden Tag in den Beruf kotzen.
Lena, du hast für deine 1Live-Reportage verschiedene Aspekte von Sexarbeit beleuchtet. Du warst bei einem Dominus, den wir gerade noch gehört haben. Du warst mit einer Sozialarbeiterin im Rotlichtviertel unterwegs und bei einer, die erotische Fotos auf Bezahlplattformen verkauft und mit ihren Fans auch chattet. Was würdest du jetzt sagen? Du hast mal alle so ein bisschen näher kennengelernt, wie die so arbeiten. Ist Sexarbeit ein Beruf, wie jeder andere auch?
Naja, ich würde es mal so sagen, es könnte ein ganz normaler Beruf sein, wenn es die Gesellschaft, um ein großes Wort zu benutzen, aber auch der Gesetzgeber nicht so schwierig machen würde. Also wenn da nicht diese Vorurteile wären und wenn es nicht so mega schwierig wäre, das alles unter guten Bedingungen zu arbeiten, wenn das nicht immer so komisch abwertend und schambehaftet betrachten werden würde, dann wäre das, glaube ich, ein ganz normaler Job. Vielleicht ein besonders anstrengender und sehr wahrscheinlich nicht von allen Menschen der Traumjob, aber eben ein Job.
Und das wäre auch erstrebenswert, deiner Meinung nach?
Also meiner Meinung nach schon, weil Sexerotik, das ist doch eigentlich was Schönes. Und klar, es bedeutet für jeden was anderes. Aber warum sollte ich Leute verurteilen? Ich sag mal so, jeder nach seinem Geschmack, solange, und das ist wohl eben gerade bei der Sexarbeit besonders wichtig, solange es auf Freiwilligkeit beruht.
Ja.
Und das habe ich auf jeden Fall von meinen Gesprächen mit Bonnie, André und Nathalie mitgenommen. Das meiste im Rotlicht passiert schon selbstbestimmt. Menschen, die sich für so einen Job entscheiden, haben ihre Gründe. Und die sind natürlich nicht immer so privilegiert wie jetzt zum Beispiel bei André oder bei Bonnie. Aber in den allermeisten Fällen werden die Frauen nicht gezogen. Das hat mir Nathalie auch nochmal erzählt. Zumindest in dem Rotlichtbereich, der in der Öffentlichkeit stattfindet. Denn alles andere ist ja auch, wie André das ja auch gerade so schön nochmal gesagt hat, Kriminalität. Genau, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einen riesen Respekt vor den Sexarbeitenden.
Kannst du das irgendwie in Worte fassen?
Ja, ich glaube, weil Sexualität und Erotik so jeden Menschen irgendwie sehr tief berührt und das ist da halt sofort so eine Nähe. Das macht es ja auch so schön im besten Falle, aber wie anstrengend ist es bitte, Fremde ständig so nah an sich ranzulassen und so nah zu kommen auch und denen dann auch immer noch eine Freude zu bereiten, das ist glaube ich schon echt harte Arbeit.
Das war die 1Live-Reportage Sex, Arbeiten mit Rotlicht. Die kam von Lena Breuer. Danke, Lena. Wenn ihr da noch tiefer eintauchen wollt, dann kann ich euch noch unseren Podcast 1Live Intimbereich empfehlen. Da geht es um Sexualität und Beziehungen. Und da gibt es auch eine Folge mit Dominus André, den Lena euch vorgestellt hat. Den Link dazu packen wir euch in die Shownotes. Danke fürs Zuhören. Die Redaktion dieser Folge lag bei Sandra Zapke, die Technik bei Tim Dohnke. Ich bin Jörn Beer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Noch mehr Reportagen jetzt in eurer Podcast-App. 1Live.